Guten Abend, meine Damen und Herren, in der Galerie der jungen Welt zu einem Thema, das, muss ich für mich sagen, wider Erwarten zu einem Thema überhaupt geworden ist. Wir in der jungen Welt haben uns, man weiß ja ungefähr, wann 2014 beginnt, recht früh überlegt, dass man diesen 100. Jahrestag des Ersten Weltkrieges nutzen könnte, um gleich zum Jahresauftakt etwas über 100 Jahre imperialistische Kriege zu machen. Das war die Rosa-Luxemburg-Konferenz. Nun stellt sich heraus, die Geschichte ist voller Überraschungen. Es gibt also eine unglaubliche Welle von Erinnerungen, von Debatten, von Umdeutungsversuchen vor allem der Geschichte ausgerechnet zu diesem Punkt. Langsam nimmt das ja die Dimensionen an wie bei der DDR, hätte ich fast gesagt. Also das fand ich schon verblüffend. Es stehen bisher ungezählte Ausstellungen ins Haus, verschiedenster Art, auch bundesweit. Der Herr Gauck hat schon mitteilen lassen, welche großen Haupt- und Staatsaktionen er wahrnehmen wird mit Herrn Hollande und dann auch also in Elsass und noch irgendwo. Es ist eine merkwürdige Geschichte. Deswegen der Titel des heutigen Abends, der Erste Weltkrieg und die Wiedererweckung einer Propagandaleiche oder viel Geschrei und wenig Wolle. Und ich freue mich sehr, dass Kurt Petzold gesagt hat, das müssen wir machen und heute Abend hierher gekommen ist. Herzlichen Dank und herzlich willkommen. Ich glaube, wenn ich mich umsehe in diesem Kreis, muss ich ihn nicht vorstellen. Faschismusforscher, Weltkriegsforscher insbesondere. Aber die letzten Bücher, die will ich nennen. Kontroversen um Deutschlands dunkle Jahre, 1933 bis 1945 aus dem letzten Jahr. 1813, der Krieg und sein Nachleben, auch aus dem letzten Jahr und aus dem vorletzten Jahr. Kriegerdenkmale in Deutschland. Ich vermute, bei Michael Mehle alles da vorne auf dem Tisch noch zu haben. Mein Name ist Arnold Schölze, ich bin Chefredakteur der jungen Welt. Also, ich habe meinen Erstaunen schon ausgedrückt über das, was hier passiert. Und ich vermute, vielen von Ihnen geht es ähnlich. Deswegen haben Sie den Weg hier gefunden. Wir werden uns also über das, was da passiert, in den Medien, in den Kunsthallen, in vor allem einer ganzen Bibliothek von Büchern, die inzwischen erschienen ist, heute Abend und unterhalten. Und die erste Frage, wir wollen das heute in Form eines Gespräches vor allem machen, so eine Dreiviertelstunde etwa hier vorne auf dem Podium, um dann Ihnen anschließend Gelegenheit zu geben, in die Diskussion einzugreifen. Also meine erste Frage ist, die Beschäftigung mit 1914, die wir jetzt erleben, deren Dimensionen ich kurz versucht habe zu skizzieren. Diese Dimension, die übrigens auch eine internationale ist, das ist nicht nur eine deutsche Angelegenheit, also natürlich gerade in Großbritannien und in Frankreich wird traditionell der Erste Weltkrieg auch ganz anders aufgenommen, spielt eine andere Rolle auch im geistigen Leben dieser Länder als hier. Was gibt das für das heutige Denken und Verhalten her? Also es ist ja eindeutig, wir haben es nicht mit dem üblichen Ritual zu tun. Da versucht man irgendetwas zu bewegen. Ja, und was ist das? Was würdest du sagen?
Das wissen wir natürlich, guten Abend, das wissen wir natürlich im August besser, als wir es jetzt wissen, denn dann werden sich manche Bezüge enthüllen, manche Bezugnahmen hergestellt sein, Was wir jetzt erleben, ist mit Sicherheit Ausdruck dafür, welchen herausragenden Platz die Erforschung der Geschichte und Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges in der internationalen Geschichtsschreibung besetzt. Und zwar nicht erst mit Bezug auf den 100. Jahrestag, wenn man das vergleicht, was zum 80. und zum 90. Jahrestag schon vorgelegt worden ist, ist es eine unheimliche Masse. Wenn Sie das Wort Erster Weltkrieg in den Online-Stavi-Katalog eingeben, kriegen Sie 2500 Literaturangaben. Das ist aber nur ein Teil dessen, was nun vorliegt international. Niemand kann das eigentlich mehr übersehen. Und dennoch also, ich kann auch jetzt für mich nur sagen, die Neuerscheinungen kenne ich mich in Deutschland und in Österreich aus. Es gibt also eine Fülle von Werken, die Ordinarien in Berlin, sowohl die Zuständigen der an der Humboldt-Universität, genau wie der an der Freien Universität, haben beides ziemlich umfängliche Bücher zum Ersten Weltkrieg vorgelegt. Also das ist nicht zu erwarten gewesen in diesem Umfange. Und man fragt sich natürlich angesichts auch der Dickleibigkeit der Bücher, wer sie lesen wird. Spitzer hat der Ordinarius in Wien, Manfred Rauchensteiner, der hat 1100 Seiten vorgelegt und dabei ein früheres Werk noch mit eingebaut. Also das sind zum großen Teil Wälzer. Ich will aber denjenigen, die sich einen Überblick verschaffen wollen oder die, was vielleicht wichtiger noch ist, ihren Kindern oder Enkeln empfehlen wollen, etwas über den Ersten Weltkrieg zu lesen, sich hineinzulesen, den will ich Gerd Fässers kleines Bändchen, Papyrossa Verlag, in der Reihe Basiswissen, ist auch dort hier, empfehlen. Das ist eine hervorragende Zusammenfassung. Als ich es in der Hand hatte, bin ich erschrocken, weil ich die Zusammenfassung über den Zweiten Weltkrieg schreiben soll, in dem Verlag. Also, das sei ausdrücklich empfohlen, das ist aber eine Ausnahme. Also es ist relativ schwierig, andererseits zeichnete sich aber doch schon vor 2 Jahren ab, dass es eben diese internationale Aufmerksamkeit geben wird. An der Aktivität der Museen hat Arno Schölzl schon gerade erwähnt. Da ist eindeutig, was ja bei den Museen nicht so sehr wundert, eine Hinwendung zu dem Thema Weltkrieg und Kunst gegeben. Das kann man besser ausstellen als Dokumente. Und es gibt ein einziges Museum nach der Übersicht, die ich dir verdanke, die es für die Museen gibt. Und das ist allerdings das Nationalarchiv in Paris, das die Frage nach der Herkunft des Krieges stellt und sie anhand von Dokumenten versuchen wird darzustellen. Das andere sind Fragen, die eigentlich über die Vorgeschichte, den Hergang, die wenig aussagekräftig sein werden. Vorzugsweise sind es also auch Ausstellungen wie hier in der Bundesrepublik, die sich mit einzelnen Künstlern und ihrem Verhältnis zum Kriege beschäftigt werden. Also da wird viel Hochinteressantes zu sehen sein, was man also seit Jahrzehnten oder noch nie gesehen hat, ganz ohne Frage. Das Verdienst ist eindeutig. Ich sagte das also schon vor 2 Jahren etwa, im französischen Außenministerium eigens eine zeitweilige Arbeitsstelle gegründet worden ist, die sich nur mit der Vorbereitung des Jahrestages beschäftigt. In England gibt es ähnliche Initiativen, also kurzum, das wird anders als 1813 im vergangenen Jahr ein Ereignis von internationaler Bedeutung. Natürlich wird man überall und völlig zu Recht der Opfer dieses Krieges gedenken. Die letzten Kriegsteilnehmer des Ersten Weltkrieges sind am Beginn unseres Jahrhunderts gestorben. Jedenfalls aus der deutschen und der französischen Presse weiß ich, dass dort das Ableben der letzten Kriegsteilnehmer bekannt gegeben wurde. Ja. Das waren Männer, die waren über 100 Jahre alt. Und es gibt keinen mehr, der noch ein Teilnehmer dieses Krieges gewesen wäre, soweit man das übersehen kann, und das kann man wohl. Also kurzum, es ist eine andere Dimension da, und ich will sagen, völlig zu Recht wird man der Opfer gedenken, wird es Rituale an den riesigen Friedhöfen in Belgien, in Frankreich geben, aber auch an Friedhöfen in anderen Ländern weit ab. etwa in Australien. Australische Truppen haben in dem britischen Expeditionskorps mitgekämpft. Also das alles wird sein und daraus gibt es, so verständlich das ist und so lobenswert, natürlich eine Verleitung, das ganze Gedenken auf die Opfer hinauszurichten. Und das haben wir bei anderen Gelegenheiten schon erlebt. Da gibt es dann eine Ableitung, die etwa lautet, die ist auch nicht falsch, wie hässlich ist der Krieg, wie grausig ist der Krieg und wie schön ist der Friede und wie schön haben wir es, dass wir jetzt im Frieden angekommen sind und wir haben die beste aller Welten erreicht und unsere Aufgabe besteht nur darin, diese beste aller Welten, weil wir davon reichlich haben, zu exportieren und das machen wir dann in Richtung Afghanistan und sonst irgendwo hin. Das wäre mir so verständlich, das ist und so berechtigt, es ist in der Erziehung sozusagen den Wert des Friedens herauszustellen, aber doch zu wenig. Und wie man vielleicht also mehr daraus machen kann und welche Fragen sich da aufdrängen, darüber wollen wir ja noch im Einzelnen reden. Also ich gestehe selbst meine eigene Überraschung in dieser Aufmerksamkeit. Man kann sich allerdings, wenn man die Aufmerksamkeit, die Presse, Fernsehen, Rundfunk dem Ereignis vorab gewidmet haben oder zugewendet haben, fragen, hätte es diese Aufmerksamkeit gegeben ohne die Steilvorlage des australischen Historikers, der in England als Hochschullehrer wirkt, also Christopher Clark und sein Buch über die Schlafwandler. Das war, das ist das Mindeste, was man sagen muss, ein Verstärkungseffekt. Das war natürlich nicht eine Steilvorlage wie bei einer Mannschaft im Fußballspiel. Das war es ja also, das Bild ist schief oder zumindest nicht auf die Goldwaage zu legen. Aber die Tatsache, dass er, und darüber wird ja zu reden sein, die Revision einer Revision vorgenommen hat, die ein halbes Jahrhundert zurückliegt und als Fischer-Kontroverse in die Geschichte der Historiografie eingegangen ist, das war natürlich ein für bestimmte Kreise, über die werden wir auch reden, höre ich erstmal auf, Geschenk.
Ja, also ein Name ist jetzt schon gefallen. Das Buch von Christopher Clark, das auf Englisch schon 2012 erschienen ist und dann im Oktober letzten Jahres von ihm selbst hier in Berlin im Haus der Bertelsmann Stiftung vorgestellt wurde. Das war auch eine sehr interessante Veranstaltung, weil er dort, das hat mich, muss ich sagen, irritierend, aber fasziniert, dass jemand so etwas sagen kann. Er sagte, der Untertitel seines Buches, wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog, ja, Haupttitel Die Schlafwandler, wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog, das sei wirklich programmatisch, weil Ursachenforschung in der Geschichte halte er für, ja, ich sag mal, sinngemäß für einschränkend. Ideologisch hat er, glaube ich, nicht gesagt. Also es führe auf Fragestellungen, die, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt gar nicht zu beantworten sein, ernsthaft. Und deswegen Konzentration auf das Wie. Wie also die, ich weiß nicht, ungefähr 70 Leute, um die es auf den 800 Seiten geht, an den europäischen Höfen, in der Diplomatie und also in den höchsten Regierungsstellen miteinander agiert haben und an deren Ende eben das Resultat der Weltkrieg war. Das war interessant und vielleicht Kurt, der auch da war, kann dazu vielleicht auch noch was sagen. Noch erstaunlicher fand ich, neben diesem Buch und einer solchen Äußerung, dass es dann aber noch weitere Autoren gab, die eben in dieser Art und Weise, ja, Fritz Fischer revidiert haben. Sicher müssen wir jetzt auch was zu Fritz Fischer sagen. Wie ist das denn nun zustande gekommen? Also wir haben eine ganze sozusagen Gruppe von Leuten, die eine Revision der Revision vornehmen.
Also vielleicht, wenn wir noch mal sagen, wörtliches Zitat von Christopher Clark, mich hat das Wie interessiert, das Warum weniger.
Ja.
Das ist seine Position, zu der hat er sich bekannt, das ist auch ganz ehrenwert und damit hier kein falscher Eindruck entsteht, will ich erstmal vorweg sagen, dieses Buch, das Clark da vorgelegt hat, ist ein Verdienst. In einer Hinsicht nämlich, dass er sich wirklich dieser Vorgeschichte in einer Breite angenommen hat, der beteiligten Regierungen Frankreich, England, Serbien, Wien, Berlin, Petersburg, die er auch ins Auge fassen konnte, weil er ein Polyglott ist. Ich glaube, der kann auch Serbisch. Also der ist durch die Archive Europas die einschlägigen gefahren, hat dort sich die Akten angesehen. Und da sind wir natürlich bei dem Punkt, dass in diesen Akten vor allen Dingen das Wie, das Hin und Her, die diplomatische Vorgeschichte drin steht und dass man dort natürlich auf die Frage des Warum keine Antwort kriegt. Jeder der beteiligten Mächte war bei den internationalen Verhandlungen bestrebt, den Friedenswillen nachzuweisen und nachzuweisen, dass man nicht für den Krieg ist. Das kann man aus den Akten herauslesen, aber diese Frage des Wie hat auch Clark, das schränkt seinen Verdienst nicht ein, ist das wirklich erweitert, hat er natürlich nicht erfunden. Das Thema, wie es zu dem Kriege gekommen ist, das dann im Wesentlichen sich nämlich bezieht auf die Auslösung des Krieges und methodologisch ist die Unterscheidung vorzunehmen zwischen der Verursachung eines Krieges und der Auslösung, das geht munter durcheinander häufig, das führt dann sozusagen zu dem ganzen Prozess der Auslösung hinein in eine Juli-Krise des Jahres 1914 und dann wird die Vorgeschichte des Krieges eben auf diesen Auslösungsprozess reduziert und dabei spielen Zufälle eine Rolle und dabei lernt man ganz verschiedene Personen kennen, die werden in all diesen Werken auch bei Clark vorgeführt. Die einen, die sozusagen robuster waren, die den Krieg als eine Möglichkeit womöglich zu Suchende angesehen haben, die anderen, die dagegen gewesen sind, die Dritten, die gezaudert haben, die Vierten, die dann dem einen Tage für diese Lösung und am anderen Tage für eine andere Lösung in Anführungszeichen gewesen sind. Dieses ganze Personal kann man vorstellen und dann gerät man natürlich in einen Dschungel von Initiativen und Unterlassungen auch, der verwirrend ist, aber der die Frage nach den Ursachen nicht stellt. Also das ist das eine, was zu Clark zu sagen ist, einerseits das Verdienst und andererseits, und das hat Anne Schölzl ja nun gerade gesagt, ist diese Frage, die Vernachlässigung der Frage nach dem Warum, ja nicht das Einzige, sondern er sagt ja am Ende seines Bandes, es ist fast erstaunlich, dass das nicht aufgegriffen wurde, ist es denn überhaupt nötig, die Frage nach der Verursachung und dem Verschulden eines Krieges zu stellen. Als ich an der Stelle Seite 700 so und so angekommen war, habe ich mich gefragt, ob Clark diese Frage auch gestellt hätte, wenn er ein Buch über den Zweiten Weltkrieg geschrieben hätte.
Ja.
Da wäre er nämlich in die Gesellschaft von Leuten geraten, in die er ganz bestimmt nicht hineingehört, nicht wahr? Gar keine Frage. Aber dann hätte er den Eindruck gemacht, dass er über Hitlers Rolle und über die Rolle der deutschen Faschisten bei der Auslösung des Zweiten Weltkrieges nicht weiter reden will.
Ja.
Also für den Ersten Weltkrieg scheint das zu gehen, dass man die Frage stellt, ist das überhaupt nötig? Und dass es Leute gab, die diese Fragestellung aufnehmen, aber es ist verwunderlich, dass sie eigentlich noch gar nicht so die Beachtung gefunden hat, das liegt auf der Hand, weil natürlich auch mit Bezug auf die heutigen Kriege, soweit sie überhaupt Kriege genannt wird, die Ursachenforschung nicht gerade das ist, was betrieben wird. Aber zurück also dazu, er hängt an diese Frage eine Warnung und zählt eine ganze Liste von Irrtümern auf, die sich an diese Fragestellung schließen können. Nur ist das ein bisschen, muss ich mal sagen, banal. An jede Fragestellung in der Geschichte schließen sich Irrtümer an, können sich welche anschließen. Das ist überhaupt nichts Spezifisches nach der Frage, nach der Verursachung des Krieges. Also er meint, man würde schon, wenn man diese Frage stellt, irgendwie auf Holz- oder Irrwege geraten. Das ist, glaube ich, aber unsinnig. Ich muss aber sagen, dass ein einzelner Forscher, also mit einer solchen Idee, die ich ja mal gar nicht qualifizieren will, hervortritt, der Meinung ist, und das ist ja der Kernaussage, das deutsche Kaiserreich war an der Entstehung dieses Krieges nicht mehr schuld als alle anderen Staaten. Darum geht es, der Kern der Sache. Dass ein einzelner Forscher dahin kommt, na gut, die Welt ist voller Irrtümer. Aber das Interessante daran ist, wie das aufgenommen worden ist. Ja. Das ist das eigentlich Interessante. Also dass es also ja geradezu aufgenommen ist wie sozusagen ein Schwamm. Nicht gleich, als die englische Ausgabe 2012 erschien, gab es ein Willkommen in der Süddeutschen Zeitung, das hat der auch verdienstvolle deutsche Militärhistoriker Gerd Krummeich ausgesprochen oder geschrieben. Und dort aber fand sich schon der Satz, wir werden uns wohl von den Auffassungen von Fischer verabschieden müssen. Ohne weitere Begründung. Nur unter Bezug auf das, was dort vorgelegt worden ist. Wir werden uns davon verabschieden müssen. Und das war aber erstmal so das Willkommen eines Einzelnen. Aber als dann die deutsche Übersetzung 2013 vorlag, ist ja in einer Lautstärke die Geschichte losgegangen, die in ganz kurzer Zeit das Buch auf die Bestsellerlisten oben hingetrieben hat, was nicht bedeutet, dass es unbedingt auch Leser war, aber es ist völlig charakteristisch, dass das Buch in anderen Staaten, zum Beispiel auch in England, wo es zuerst erschienen ist, nicht annähernd die Aufmerksamkeit gefunden hat. Und dass es dort eine Kritik gab, die also, weil, na, gipfelte, da halte ich mich zurück, aber jedenfalls ein Ausdruck darin gefunden hat, dass ein Kritiker geschrieben hat, Clark sollte sich doch demnächst eine Pickelhaube aufsetzen. Yeah. Also gewissermaßen, er erscheine dort als Germanophiler und das hatte seine Vorgeschichte, dadurch, dass er auch eine Geschichte Preußens geschrieben hatte vorher und ja, da schon bestimmte Tendenzen erkennbar waren. Also es geht mir aber hier wirklich nicht in erster Linie um diesen Autor. Es gibt mir, ich könnte hier noch mehrere anführen, die in, zusammen mit dem Blick auf diesen 100. Jahrestag sich als Revisionisten der Gedanken hervorgetan haben, sondern es geht hier wirklich darum, dass die Sache wie ein Schwamm aufgenommen worden ist. Aber vielleicht sollen wir an der Stelle doch, damit wir hier ungefähr einen Basisstand haben, mal ein paar Worte zu Fritz Fischer sagen.
Ja, unbedingt.
Da kommen wir in die ganze Geschichte der Kriegsschuldfrage, die ja losgeht vor dem ersten Schuss. Es will keiner gewesen sein. Denn es war ungefähr den Militärs mindestens, nicht der deutschen Bevölkerung klar, was da bevorstand. Meine Herren, wenn der Krieg, der jetzt schon mehr als 10 Jahre lang wie ein Damoklesschwert über unseren Häuptern schwebt, wenn dieser Krieg zum Ausbruch kommt, so ist seine Dauer und ist sein Ende nicht abzusehen. Es sind die größten Mächte Europas, welche gerüstet wie nie zuvor gegeneinander in den Kampf treten. Keine derselben kann in ein oder zwei Feldzügen so vollständig niedergeworfen werden, dass sie sich für überwunden erklärte, dass sie nicht wieder sich aufrichten kann, wenn auch erst nach Jahresfrist, um den Kampf zu erneuern. Meine Herren, es kann ein 7-jähriger, es kann ein 30-jähriger Krieg werden. Und wehe dem, der zuerst die Lunte an das Pulverfass schleudert. Ich will niemanden in Verlegenheit bringen, aber bietet jemand an, wer das gewesen ist?
War es nicht der alte Moltke?
Danke. Korrekt. Also es war Moltke, der sogenannte Ältere, der Generalstabschef, der die Erfahrungen der Kriege 64, 66, 70 und 71 hatte. Und das Zitat ist aus einer Rede, die er, da war er Abgeordneter einer ganz rechten Partei im Deutschen Reichstag im Jahre 1990, 18. da war er 90 Jahre alt, gehalten hat, im Jahr darauf ist er gestorben. Also das war doch eine eindeutige Warnung. Und da war aber noch nicht das Potenzial sozusagen an Kriegsmitteln vorhanden, das in den folgenden Jahren entwickelt worden ist. Also kurz zuvor, in der Mitte der 80er Jahre, ist das Maschinengewehr erfunden worden von Maxim in England, Amerikaner, der in England forschte und konstruierte. Es war eine Modernisierung der Gewehre erfolgt, was die Schussgenauigkeit anging, das Schusstempo, das möglich war. Magazine ergab es bei Gewehren, es war erfunden worden der Flammenwerfer, alles Waffen, die es vorher nicht gab. Es war vor allen Dingen, und das war das Verheerendste für sowohl die Tötung wie die unsäglichen Verletzungen, nicht zuletzt also Gesichtsverletzungen von Soldaten, Artilleriegeschosse, modernisierte, die mit ungeheurer Splitterwirkung explodierten und dadurch eben diese Masse an Toten und Verwundeten hervorhoben. Es war erfunden worden auf der See sozusagen das damals eben moderne Schlachtschiff, also die Holzkriegsschiffe waren außer Gebrauch gekommen, die hat es in den 60er Jahren ja noch gegeben. Also große Schlachtschiffe, es war die U-Boot-Waffe erfunden worden. Es waren das erste Mal von Italien in Libyen 1911 Flugzeuge eingesetzt worden, so nicht nur zur Aufklärung, sondern auch zum Abwurf von Bomben. Es hatte einen Vorgeschmack gegeben dessen, was der moderne Krieg bietet, sowohl im Krieg Japans gegen Russland 1904-5, aber dann vor allen Dingen in den Balkankriegen. In den Balkankriegen hatten einige Staaten in Frankreich produzierte ganz neue moderne Kanonen eingesetzt, die eben schon ankündigten, was da käme. Es war konstruiert, das sogenannte Eisenbahngeschütz oder dann dieses Paris-Geschütz, mit dem man aus einer Entfernung über 130 Kilometer Paris beschossen hat, im Zeitpunkt, wo der Krieg schon längst sozusagen für Deutschland verloren war, mit Geschossen, die niemand anderen treffen konnten als die Zivilbevölkerung und tatsächlich in Frankreich auch am Karfreitag in eine Kirche eingeschlagen sind mit der entsprechenden Zahl von Toten. Also kurzum, es zeichnete sich vorab für die Militärs doch deutlich ab, was das für ein Krieg war. Und selbstverständlich wollte keiner, und damit komme ich zur Frage zurück, Schuld an diesem Krieg sein. Das war auch nicht neu, das hat es vorher schon gegeben. Ich plädiere seit längerem vergeblich dafür, dass in jedes Lesebuch einer Schule der Bundesrepublik das Gedicht von 1774 von Matthias Claudius hineinkommt. Als Pflichtlektüre.